Manchmal muss man sein Glück ein wenig herausfordern und da habe ich genau das Richtige für euch. Eurojackpot, Europas Millionenlotterie. Jeden Dienstag und Freitag bis zu 120 Millionen Euro zu gewinnen. Chance 1 zu 140 Millionen. Teilnahme ab 18. Spielen kann süchtig machen. Infos unter checkdeinspiel.de. Whitelisted. Moin und herzlich willkommen zum Elbblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Dr. Victoria Ebert ist die Lavendelfee hinter Lavabelle. In ihrem Frankreich-Urlaub wunderte sie sich, dass es mit Lavendel noch keinen wohlschmeckenden Aperitif gab. Im Elbblick-Podcast erzählt sie, wie sie anfing, von zu Hause aus die ersten Flaschen zu etikettieren und zu versenden und warum sie letztendlich ihre Arztkarriere an den Nagel hängte. Hallo Veronika, schön, dass du es geschafft hast aus dem wirklich weiten Stuttgart hier in die Hansestadt.
Hi, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf und ich komme sehr, sehr gerne nach Hamburg. Eine wunderschöne Stadt.
Welchen Bezug hast du denn zu Hamburg? Kannst du so vielleicht eine schöne Anekdote erzählen oder sagst du, ich war schon immer oft in Hamburg und habe mir die Schiffe angeguckt?
Tatsächlich, ganz schlimm, hatte ich früher ganz wilde Vorstellungen von Hamburg, dass es da immer kalt ist und regnet. Es regnet zwar, aber es ist so schön hier. Ich habe das so lieb gewonnen, dass ich hier sehr, sehr gerne hinkomme, obwohl es regnet. Also meine Anekdote zu Hamburg ist, dass ich hier sehr, sehr gerne bin, obwohl ich früher eigentlich dachte, ich wäre gar kein so Nordmensch.
Ja, das habe ich tatsächlich neulich von jemandem gehört. Die kommt vom Bodensee und hat gesagt, nein, Hamburg ist ihre Wahlheimat. Und obwohl der Bodensee wunderschön ist, ist sie hier irgendwie zu Hause. Aber so weit kriegen wir dich nicht, oder?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss sagen, ich habe mich schon sehr in diese Region hier oben verliebt. Also Hamburg und von Hamburg aus bist du auch sehr schnell auf Sylt und Nord- und Ostsee. Und obwohl ich immer dachte, ich wäre gar nicht der Typ dafür, man lernt immer dazu. Man wird erwachsener und ich finde es jetzt richtig schön hier. Also ich würde nichts ausschließen.
Gut, also wenn du kommst, dann wirst du natürlich unser Magazin lesen. Aber darum geht es ja heute gar nicht. Ich habe dich nämlich eingeladen, weil ich von Britta Mader erfahren habe, dass du ein ganz spezielles Getränk machst. Und als ich es gehört habe, ganz zu Anfang habe ich gedacht, wie kann man daraus ein Getränk machen? Ich habe das in meinen Mottenkugeln.
Ja, das höre ich oft. Also es geht um Lavabelle. Das ist ein Lavendel und Kräuter der Provence-Aperitif. Und bei Lavendel kommt manchmal die Assoziation Mottenmittel. Für mich ist es was ganz anderes. Also Lavendel ist für mich wirklich die Magie von Südfrankreich, aus der Provence. Und ich liebe, 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 liebe Lavendel.
Also viele mögen ja den Geruch, aber der Geschmack ist ja doch besonders. Ist ein bisschen wie mit Koriander. Entweder man liebt es oder man hasst es, oder?
Ja, das macht es ja auch so spannend. Jemand, so ein People-Pleaser, der allen schmeckt, das ist ja auch ein bisschen langweilig. Ich liebe Lavendel und ich habe Lavendel als Geschmack in sehr, sehr vielen Formen kennengelernt in Südfrankreich. Es gibt da nämlich Lavendel-Eis und Honig und Schokolade und auch viele Desserts. Und mir persönlich schmeckt es sehr, sehr gut. Und mir hat da noch was gefehlt. Noch ein Produkt.
Ja, und du hast gedacht, so jetzt gibt es Dessert, jetzt gibt es Kuchen, jetzt gibt es Pralinen. Aber es gibt es nicht als Getränk. Richtig?
Genau. Ich war so eine klassische Spritztrinkerin, wie das, was man so kennt, was Aperol alle trinken.
Genau. Immer.
Genau. Und ich wollte ein Lavendel-Spritzgetränk. Ähnlich, also so einen richtigen Aperitif, ein Halbbitter, nicht nur Lavendelsirup, was es ja schon gab, sondern wirklich ernsthaftes Getränk. Für Spritz und für andere Cocktails und zwar mit Lavendel, meine Lieblingsblume, mit meinem Lieblingsgeschmack.
Und in deiner Lieblingsfarbe?
Genau.
Ist lila deine Lieblingsfarbe? Das wollte ich dich nämlich fragen. Ich habe tatsächlich ein bisschen gestalkt und habe immer gesehen, wenn ich dich irgendwo sehe, wenn du mit Lavabelle unterwegs bist, dann hast du immer was Lilafarbenes an.
Ja, Lavabelle ist ich bin Lavabelle, also ich habe da einen sehr emotionalen Bezug zu meinem Produkt und natürlich habe ich die Farbe auch komplett in mich aufgenommen. Also mich sieht man meistens in lila.
Ich würde mich fragen, ist es zu Hause alles lila eingerichtet oder geht's da noch?
Da geht's noch. Zu Hause wohnt ja auch noch mein Mann. Ich glaube, der wäre dann nicht so begeistert, wenn alles lila wäre, aber tatsächlich ist verwende ich das auch sehr gern beim Malen und habe auch sehr, sehr viele Klamotten in lila und ich mag die Farbe.
Ich mag sie ja ehrlicherweise auch. Und du weißt ja vielleicht, ich hatte eine Zeit lang meinen Podcast, da gibt es immer so eine lila Welle. Ich habe es leider jetzt umgestaltet, aber da gab es immer so eine lila Welle und ich mochte das lila-türkis. Irgendwie fand ich die Kombination lila-türkis immer toll. Naja, aber Lavabelle, sprechen wir darüber. Du hast gesagt, du hast es in Frankreich kennengelernt, also den Geschmack von Lavendel. Südfrankreich, warum warst du überhaupt dort? Hast du da Urlaub gemacht oder kommen deine Wurzeln dort her? Wie kommt es, dass du so eine große Liebe in dir entdeckt hast und nicht gesagt hast, oh, ich mache Parfum?
Leider kommen meine Wurzeln nicht daher. Ich liebe aber Frankreich schon immer. Ich liebe Frankreich. Alles, die Kultur, die Sprache, das Land, die Städte, die Landschaft. Und seit ich 18 bin, fahre ich immer mit meiner Mama nach Südfrankreich. Das ist unser Mädelstrip. Schon inzwischen 14, 15 Jahre. Und wir kennen die südfranzösische Küste wirklich in- und auswendig. Ich kenne jedes Parkhaus, jedes Museum, jedes Café, jede Blume. Wenn ich jedes Jahr da bin und irgendwas hat sich geändert, dann bin ich auch sauer.
So. Du weißt sofort, diese Blume war vorher nicht da am Straßenrand. Die müssen wir wegnehmen.
Jetzt haben die schon wieder umgebaut. Auf jeden Fall kenne ich die ganze Küste in- und auswendig und liebe jeden Fleck dort. Und das war einfach unser Herzensort schon immer und ist es auch. Das ist was, was zwischen meiner Mama und mir ist. Und das machen wir schon sehr lange, jedes Jahr, wochenlang.
Wie bist du denn dahin gekommen überhaupt? Weil ich weiß, du bist eigentlich Ärztin. Und ich müsste dich vielleicht auch mit Doktor ansprechen. Und du hast mir vorher gesagt, auf keinen Fall. Deswegen lassen wir heute auch das Doktor weg. Aber du bist eigentlich Ärztin. Und ich finde es dann ja schon fast mutig zu sagen, ach, das ist mir jetzt gar nicht so wichtig, das muss ja auch dir irgendwann mal wichtig gewesen sein und ich gehe jetzt und mache mein eigenes Baby Lavabelle. Ich finde, das sind ja auch völlig andere Welten. Also das ist jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, ich werde Schreiner, das würde jetzt auch was ganz, also was Handwerkliches oder so, das wäre ja ab von dem, was ich jetzt mache. Wie kommt man dahin?
Das ist Stück für Stück entstanden. Ich habe ja natürlich als Ärztin gearbeitet. Also ich habe studiert, promoviert, gearbeitet als Ärztin, ganz normal. Aber nebenbei ist mir halt diese Idee gekommen. Und am Anfang war das gar nicht so, also wir hätten nicht gedacht, dass das irgendwie groß wird. Das war mehr für den Eigenbedarf. Also tatsächlich wollte ich diesen Lavendel-Drink für mich. Und da sind wir Stück für Stück reingewachsen, hat sich entwickelt. Wir haben selber probiert mit den Rezepten. Dann hat es natürlich nicht geklappt. Sowas kann man nicht in der eigenen Küche machen. Wir haben uns einen Partner gesucht. Und schwupps war dann die Tatsache da, dass man 600 Flaschen abnehmen musste. Das ist dann schon ein bisschen viel für den Eigenbedarf. Ist auch nicht so gesund, so viel. Und dann haben wir gedacht, gut, wir machen mal einen Online-Shop, schauen, ob das jemand anderes auch haben will. Und Stück für Stück sind wir da reingewachsen, dieser Online-Shop. Also die ersten 600 Flaschen waren dann in 3 Wochen ausverkauft. Das war gegen Ende von Corona. Und dann, gut, vielleicht gefällt es ja auch anderen, was mir gefällt. Und Stück für Stück bin ich da immer mehr reingewachsen und es hat immer mehr Raum eingenommen und bringt natürlich auch eine Menge Arbeit mit sich. Und irgendwann habe ich gesagt, gut, das ist mein Baby, das ist meine Leidenschaft und ich mache das wirklich mit Hingabe und Liebe. Und dafür kann ich auch meinen Job dann jetzt erstmal an den Nagel hängen.
Du hast, was hast du als Ärztin gearbeitet? Warst du Allgemeinmedizinerin oder?
Ich habe zunächst 3 Jahre in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt, aber war auch eine sehr anstrengende Zeit, emotional. Und danach habe ich als Betriebsärztin nochmal 2 Jahre gearbeitet.
Und das vermisst du jetzt nicht, weil du sagst, Lavabelle ist mein Baby und das wird immer größer. Weil ich habe auch gelesen, euer Online-Shop, der ist ja wirklich groß geworden. Also ihr habt jetzt in verschiedensten Ländern vertreibt ihr euer Produkt. Du hast in irgendeinem Interview gesagt, dass dein Mann die Internationalisierung vorantreibt. Also ihr denkt jetzt schon richtig groß. Also es ist jetzt nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern es geht jetzt um die ganze Welt.
Genau, wir haben in Deutschland angefangen und hier haben wir uns schon ein bisschen etabliert. Für ein Startup kann man das schon ganz gut nennen. Wir sind deutschlandweit viel in der Gastronomie unterwegs und jetzt möchten wir natürlich auch ein bisschen in die Nachbarländer. Wir haben schon mit Schweiz, Österreich und sogar Frankreich, meinem Herzensort, ja, gestartet, haben natürlich aber große Pläne, dass es noch weiter rausgeht.
Frankreich müsste es doch lieben. Ich meine, das ist ein Produkt, inspiriert durch deine Reisen, was Frankreich sehr nahe steht. Da müssten die doch total drauf abfahren, oder?
Es ist ganz frisch erst in Frankreich, also ich konnte noch nicht so viele Erfahrungen sammeln, aber sehr viele finden das Produkt sehr gut. Sie sind auch, also in Frankreich kommt auch nicht die Assoziation mit Mottenkugeln, das ist eher was Deutsches. Die Franzosen nehmen Lavendel sehr natürlich wahr und lieben ihn auch. Natürlich spielt da auch noch der kleine Faktor mit rein, dass das Produkt jetzt nicht von einem Franzosen entwickelt wurde, aber trotzdem habe ich sehr gutes Feedback bekommen bisher.
Du solltest dich vielleicht zukünftig als Französin ausgeben, weil ich finde, mein Podcast kann man es ja gar nicht sehen, aber ich finde, du hast auch den Look einer Französin irgendwie. Könntest du das auch sein? Und wenn du jetzt mit mir Französisch sprechen würdest, würde ich dir das abkaufen.
Also innerlich bin ich auf jeden Fall Französin. An meinem Vokabular müsste ich wahrscheinlich noch ein bisschen arbeiten. Da würde man mich erkennen, glaube ich.
Ach, du sagst es einfach. Du schaffst einfach die Kunstfigur Lavabelle. Nennst du dich dann auch so, wenn du irgendwo hinkommst oder stellst du dich noch mit Veronika vor?
Ich stelle mich immer mit Veronika vor. Tatsächlich nennen mich viele Mrs. Lavabelle oder Miss Lavabelle, Frau Lavendel. Habe ich inzwischen den Spitznamen von ganz vielen Barkeepern oder von Gastronomen, mit denen ich mich immer treffe.
Ich finde das interessant, weil ich würde, wenn du sagen würdest, ich heiße Lavabelle, würde ich es dir auch abkaufen. Das kannst du mal sehen. Also dein Produkt ist schon in dich übergegangen. Ich finde es total spannend, wenn man eben sein eigenes Baby hat und dann sagt, okay, ich mache es aus meiner eigenen Motivation. Ich hatte damit nicht gerechnet, dass man dann irgendwie 600 Flaschen einfach verkauft. Hat dich das so überrascht, dass du dann gesagt hast oder gespürt hast, das ist wirklich das, wovon ich leben kann, das ist das, was ich machen kann? Weil ich finde dann, wenn man so einen schnellen Erfolg hat, dann wächst es natürlich auch schnell, aber man weiß dann immer nicht, geht es wirklich weiter?
Tatsächlich ist es ja auch langsam erst gewachsen. Also ich habe ja nicht direkt nach den ersten 600 Flaschen gesagt, okay, ich kündige jetzt meinen Job. Das war erst tatsächlich vor einem halben Jahr. Bis dahin habe ich noch Teilzeit weitergearbeitet. Aber es ist tatsächlich so, ich weiß gar nicht, was die Zukunft bringt, aber man muss mutig sein und wenn man nicht wagt, dann gewinnt man nicht. Und ich mache das mit so viel Liebe und mir macht das so viel Spaß, dass ich eigentlich gar nicht anders will.
Ich habe neulich ein Interview geführt mit jemandem, die ist auch eine Macherin. Sie hat auch einen Laden übernommen, einen Ballettladen, wo man Ballettzubehör kaufen kann. Und die hat auch was ganz anderes gelernt. Und sie hat mir auch gesagt, wenn man einfach macht, dann macht man und guckt gar nicht, was links und rechts ist und vergisst auch seine Ängste. Hast du manchmal das Gefühl, oh, ich weiß nicht, ob das so eine richtige Entscheidung war oder sagst du, nee, ich bin auch so, ich mache einfach, ich lasse es laufen, ich gucke gar nicht so weit und gucke erstmal, wie es jetzt vielleicht die nächsten 2-3 Monate ist?
Ich gucke auch immer nach vorn, also es war definitiv die richtige Entscheidung. Natürlich hat man Ängste, natürlich macht man sich Sorgen, aber nicht so sehr um die Tatsache, ob ich es mache, sondern wie ich es mache. Ich überlege mir mal, was kann ich besser machen? Wo kann ich noch was optimieren? Wie kann ich mein Baby noch besser in die Welt bringen? Aber ich habe nie in Frage gestellt, dass ich es mache, sondern immer, ich stelle mich jeden Tag in Frage, ob ich es gut genug mache.
Du hast ja auch gar keine Vorerfahrung aus der Gastronomie, wenn ich das richtig entnehme. Ist es dann schwierig, weil du sagst, du machst ja auch diesen ganzen Vertrieb selbst, du gehst zu Gastronomen. Wirst du da ernst genommen? Weil ich hatte zum Beispiel das Problem, als ich mein Magazin angefangen habe, ich habe es auch übrigens nicht gelernt, da haben mich alle nicht so richtig ernst genommen, weil ich habe nicht Journalismus studiert, ich habe noch nie im Verlagsgeschäft gearbeitet, aber ich habe trotzdem Magazin gemacht, aber ich wusste, es ist richtig. Und dann ist es manchmal ein bisschen schwer gewesen, seine Überzeugung einzubringen, weil viele einen nicht ernst genommen haben und gesagt haben, naja, du bist halt aber keine von uns.
Ja, der Anfang war schon happig. Erstens kannte ich mich gar nicht aus und hatte auch gar keine Kontakte. Viele aus der Branche haben ja schon mal irgendwo gearbeitet und haben Kontakte. Bei uns und bei mir war das tatsächlich so, dass es alles komplett kalt war. Aber ich habe mich da durchgebissen und natürlich war am Anfang so, da kommt so ein Mädchen mit Lila, dass da manche da so ein bisschen geschmunzelt haben. Aber ich glaube, ich habe mich da ganz gut bewiesen. Ich habe sehr, sehr viel dazugelernt. Ich habe sehr viele Menschen auf meinem Weg getroffen, die mir geholfen haben, die mir Sachen beigebracht haben, von denen ich lernen durfte. Und mit der Zeit bin ich da schon sehr gut reingewachsen, glaube ich. Inzwischen kenne ich auch in Deutschland sehr, sehr viele gute Gastronomen, Barkeeper, Restaurantleiter, verstehe mich mit allen gut und habe sehr viel aus der Branche dazugelernt.
Und wahrscheinlich saugst du das dann auch alles auf, weil du denkst, ah, ich will das ganze Wissen auch nochmal vertiefen. Was war so dein schönstes Erlebnis, wo du sagst, das hat mich irgendwie geprägt und das hat mich motiviert, auch weiterzumachen. Vielleicht ist ein Barkeeper gekommen und hat gesagt, weißt du was, ich habe da so ein tolles Rezept mit deinem Drink, das machen wir.
Tatsächlich ist es so, dass ich ein paar Leute auf meinem Weg getroffen habe, die sehr gut in der Szene bekannt sind, sehr, sehr gut in ihrem Fach, sehr anerkannt. Und ich bin dahin noch unerfahren und unbekannt und habe mich da vorgestellt. Und die haben tatsächlich gesagt, das ist ein gutes Produkt, das du hast. Das machst du richtig, der Geschmack ist gut, die Qualität ist gut. Und mach weiter so. Und die mich teilweise auch wirklich unterstützt haben, auch bei ihren Kollegen. Und das hat mich sehr beeindruckt. Also menschlich bin ich da in eine Branche geraten. Ich finde, die ist Gold wert. Sehr, sehr viele, sehr nette, sehr liebe Leute, die mir geholfen haben, die uns geholfen haben. Und das hat mir sehr viel Kraft gegeben.
Also auch wertschätzend. Aber gibt es so einen Moment, wo du gesagt hast, oh, das war richtig toll, da habe ich richtig gedacht, das ist es irgendwie. Oder dass du ein Rezept erfahren hast von jemandem, wo du selbst nie drauf gekommen wärst.
Tatsächlich sind sehr, sehr viele solche Momente. Also ich habe inzwischen einige sehr gut befreundete Barkeeper, die richtig coole Sachen mit Lavabelle machen, richtig coole Rezepte. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Es gibt gar kein so ein Rezept, sondern einfach die Menge an guten Sachen, die da mitgemacht werden. Und auch wirklich, was mich beeindruckt, ist die Menge an lieben, netten, hilfsbereiten Leuten, die mich unterstützt haben, als es noch nicht so bekannt war oder die einfach da dahinter stehen. Das ist das, die vielen kleinen Momente. Und die sind es nicht nur so ein Ding, sondern wirklich, das passiert mir immer wieder zum Glück und davon zehre ich ganz viel.
Was ist denn dein Lieblingsgetränk, Lavabelle? Wie trinkst du ihn am liebsten?
Tatsächlich der Lavabelle Sour.
Einfach. So wie Whisky Sour.
Genau, das erkläre ich auch immer auf den Messen. Lavabelle Sour, so wie Whisky Sour, so wie Pisco Sour, aber mit Lavabelle. Das ist tatsächlich mein Lieblingsdrink und vom Feedback der Gäste und der Kunden aus gesehen, ich glaube auch der Lieblingsdrink der meisten, die es schaffen, den zu probieren. Also wirklich, das ist so mein Favorite.
Ehrlicherweise mag ich Whisky Sour, also wahrscheinlich mag ich dann auch Lavabelle Sour. Kann man den sich schnell zu Hause machen oder braucht man dafür Bar-Know-How?
Der ist super easy und ich versuche das auch immer allen, die es hören wollen, zu erklären. Man braucht nur Zitronensaft und ein bisschen Zuckersirup. Das gibt es in jedem normalen Edeka oder in jedem Laden. Und man muss auch gar nicht arg viel shaken. Man kann natürlich, aber es kann man sehr einfach zu Hause sich zubereiten, einfach zusammenrühren mit Lavabelle und dann direkt ins Glas mit Eis befüllen. Geht übrigens auch alkoholfrei sehr gut.
Ich wollte gerade sagen, ich weiß auch, dass es alkoholfrei gibt und das ist natürlich besonders, weil es gibt ja auch viele Menschen, die gar nicht trinken oder es gibt ja auch immer diesen, wie heißt das, Dry January. Da kommst du dann um die Ecke mit deinen Flaschen, richtig? Und wie geht der Drink? Genauso, nur mit alkoholfrei.
Genau, wir haben ja Lavabelle erst mit Alkohol konzipiert, aber ein Jahr später kam die alkoholfreie Version, auch aus Eigenbedarf. Ich bin ja immer noch auch ein bisschen Ärztin und alkoholfrei ist gar nicht so eine schlechte Idee, damit man natürlich nur in Maßen genießt. Und mit dem alkoholfreien kann man die meisten Rezepte nachmixen. Also fast alles kann man alkoholfrei auch machen, schmeckt ähnlich gut, fast gleich, würde ich sagen. Ich habe auch das Feedback von manchen Barkeepern, Restaurantleitern, die sagen, manchmal geben die aus Versehen einen alkoholfreien raus und es fällt den Gästen gar nicht auf.
Es ist ein bisschen so wie mit, ich serviere dir einen veganen Kuchen und keiner merkt's.
Genau.
So ist das auch manchmal. Ich glaube, man muss da auch gar nicht mehr so groß drüber reden, ob man jetzt einen veganen Kuchen gemacht hat oder einen alkoholfreien Drink. Wenn man ihn hinstellt und die Leute nehmen ihn und es nicht wissen, werden sie nicht sagen, ah, das hat mir jetzt nicht geschmeckt, weil war vegan oder alkoholfrei, oder?
Genau, also erstens geht der Trend immer mehr zu Low-ABV-Drinks und die Leute wollen alkoholfrei. Aber selbst wenn das jetzt mal aus Versehen passiert, es fällt gar nicht so auf. Also ich zitiere andere, Eigenlob stinkt ja, aber dass unser Alkoholfreier tatsächlich ziemlich gut ist und dem Geschmack nahe kommt.
Ich muss sagen, ich hatte neulich einen alkoholfreien Sekt. Früher mochte ich das nicht. Also Ich habe das schon mal ein paar Mal probiert, aber ich fand den immer irgendwie doch komisch. Und neulich hatte ich einen, wo ich dachte, hätte ich es nicht gewusst, hätte ich gedacht, das ist einer mit Alkohol. Also weil er so auch feinperlig war und auch von der Säure, wo man dann so denkt, wie haben sie das gemacht? Keine Ahnung, ich werde doch nochmal nachhaken, aber war auf jeden Fall eine Erfahrung. Weil ich glaube auch, wenn man es eben nicht weiß und wenn man es vorgesetzt bekommt, dann würden wahrscheinlich alle es trinken. Hast du schon mal so eine Blindverkostung gemacht? So nach dem Motto, das ist der alkoholfreie und der mit Alkohol?
Also wenn man sich ganz arg konzentriert, merkt man natürlich den Unterschied. Aber manchmal, wenn ich die Drinks selber mache, bin ich mir gar nicht mehr so sicher.
Und welchen habe ich gemacht?
Genau, dann stelle ich den Drink lieber weg. Nicht, dass ich aus Versehen jemanden mit Alkohol gebe, der eigentlich alkoholfrei wollte. Andersrum ist ja nicht so schlimm. Wenn man sich konzentriert, merkt man natürlich den Unterschied, weil Alkohol ein Geschmacksträger ist. Aber er kommt sehr nah dran und erfüllt seinen Zweck. Man hat das Feeling, man hat den Geschmack und man muss ja nicht immer nur Alkohol trinken.
Und ich habe auch gelesen, dass ihr eine Auszeichnung erhalten habt oder mich sogar schon mehrere Auszeichnungen, richtig? Und ich frage mich dann, es ist ein junges Unternehmen, es ist noch ein Startup, kann man das noch sagen? Und du hast damit so aus dem Nichts angefangen. Was für Ziele hat man dann noch? Weil man hat jetzt schon eine Auszeichnung, der Online-Shop läuft gut. Hat man dann noch ein Ziel? Also außer, dass man natürlich in andere Länder exportiert. Aber eine Auszeichnung ist ja auch schon ein großes Statement.
Ja, wir haben einige Goldmedaillen, worüber wir auch ganz stolz sind. Wir haben beim DLG 99,9 Punkte. Das ist eine Prüfleistungsgesellschaft für Qualität und Geschmack. Also, dass unser Drink nicht nur hübsch ist, sondern auch was kann, auch innere Werte hat. Das macht uns natürlich sehr stolz. Aber ich bin jemand, der gibt sich nicht zufrieden oder der hört nie auf. Also, ich würde schon... Mein Ziel oder mein Traum ist, dass tatsächlich Lavabelle überall zu trinken ist. Nicht ganz, ganz überall, aber weiter verbreitet ist in vielen Gastronomien, dass die Leute uns kennen und Lavabelle auch so lieben wie ich. Also, dass ich meine Liebe zu Südfrankreich und dieses Feeling von Urlaub im Glas überall dann allen zur Verfügung stellen kann. Das ist so mein Traum in Deutschland und natürlich auch im Ausland. Aber meine Träume sind groß.
Ja, also ich frage mich dann, wenn du sagst, es wird dann auch größer, kommst du denn noch nach Südfrankreich?
Das ist was, worauf ich hoffentlich nie verzichten muss. Bisher ist dieser Slot von 3 Wochen für jedes Jahr gebucht. Aber es ist ja nicht so, dass ich da nichts tue. Also inzwischen arbeiten wir ja durchgehend 18, 19 Stunden am Tag. Es gibt keine freien Tage. Und in Südfrankreich wird natürlich auch gearbeitet. Da machen wir ganz viel Fotoproduktion für unsere Social-Media-Kanäle. Und da wir jetzt natürlich auch nach Frankreich exportieren, freue ich mich natürlich auch, das den Bars dort vorstellen zu dürfen.
Und du ziehst wirklich noch so alleine umher und bringst es an die Gastronomen oder hast du mittlerweile ein Team? Weil ich habe ja auch gelesen, dass du, natürlich hast du noch deinen Partner, der dich unterstützt, aber habt ihr noch irgendwen, der euch da unterstützt, das weiter voranzubringen? Oder machst du das immer noch alles allein? Weil ich sehe dich auf Messen, ich sehe dich, dass du auf irgendwelchen Shows stehst. Ich glaube, du standest bei so einem Shopping-Event auch an der Bar. Dann denke ich immer, wow, das machst du halt auch noch.
Wir machen tatsächlich momentan alles alleine. Die Produktion und Logistik machen wir natürlich von Anfang an nicht selber. Aber ich bin die überall vorbeischaut, die den ganzen Vertrieb macht, die mit den Gastronomen redet und auch das ganze Social Media, die Fotos. Das ist mein Part und das mache ich sehr gerne und momentan mache ich alles noch allein. Zum Glück sind wir aber auch bei vielen Einzelhändlern und Getränkefachhändlern schon gelistet. Und unsere Getränkefachhändler, unsere Partner, die helfen uns natürlich auch und die machen auch in ihrer Region jeweils viel gute Werbung für uns und dafür sind wir sehr dankbar. Wir haben aber noch keine Angestellten. Also mein Mann macht die ganze, sage ich mal, buchhalterische Logistik, die ganze Technikseite. Das sind Sachen, mit denen befasse ich mich nicht so gerne. Und ich mache den schönen Teil und den mache ich auch sehr, sehr gerne mit Messen, mit Promos, mit allem, wo man vor Ort sein muss und momentan alles noch selber.
Aber dann seht ihr euch ja gar nicht so richtig viel, wenn er dann vielleicht zu Hause die Buchhaltung schmeißt und du reist in der Weltgeschichte rum. Wie macht ihr das?
Wir sehen uns tatsächlich ziemlich selten inzwischen, weil ich sehr viel unterwegs bin, aber viele Events machen wir auch gemeinsam. Große, wichtige Messen, große, wichtige Verkostungen, da unterstützt er mich natürlich.
Ich frage mich das immer. Du kennst ja Ankerkraut vielleicht.
Ja, klar.
Die beiden sind ja auch als Paar, haben als Paar gestartet und es groß gemacht. Und ich frage mich dann, und sie haben auch in meinem Podcast übrigens darüber gesprochen, wie schwer es dann manchmal ist, auch als Paar noch sich zu finden. Ich frage mich dann, wenn es dann wächst, glaubst du, das wird dann nochmal eine andere Herausforderung sein? Oder ist es jetzt gerade gut, weil ihr nur zu zweit seid und wisst, was ihr aneinander habt und es nach vorne bringt? Und es dann vielleicht auch so ein Traum ist, es so groß werden zu lassen wie Ankerkraut?
Ich glaube, jedes Stadium oder jede Phase hat seine eigenen Herausforderungen. Und ich glaube, als Unternehmer ist man nie irgendwie fertig. Es gibt immer irgendwelche neuen Sachen, die schwierig sind und die man dann bewältigen muss. Aktuell ist es schon schwierig und sehr viel Arbeit, aber wir packen das. Wir haben auch ganz andere Sachen gepackt. Und in Zukunft hoffentlich kriegen wir dann auch irgendwann Zuwachs und kriegen dann auch ein bisschen Unterstützung. Und dann wird es andere Herausforderungen geben. Aber die sind ja dazu da, damit man sie löst.
Hattet ihr als Startup so ein Problem beim Kapital? Also viele Startups sagen ja, wir machen etwas und dann müssen sie erstmal sehr viel Geld in die Hand nehmen oder auch sehr viel Geld erstmal in die Mülltonne zurückführen, bis das Produkt irgendwie läuft. Hattet ihr solche Probleme oder ging das, weil du noch nebenbei gearbeitet hast und den Zeitpunkt abgepasst hast, wo du gesagt hast, jetzt kann das wirklich auch so laufen, dass ich davon leben kann?
Tatsächlich ist Geld immer ein Problem, kann man so sagen. Wir haben keinen Investor und das ist natürlich nicht easy, da mitzuhalten. Aber wir sind wirklich mit einer ganz kleinen GmbH gestartet und arbeiten uns da hoch. Und wir haben private Investoren, wo unsere Familie uns da ein bisschen hilft. Das hat tatsächlich geholfen, dass wir da über diesen Anfangsknackpunkt drüber kommen. Tatsächlich sind wir aber immer noch ohne Investor unterwegs und das ist nicht immer easy.
Würdest du zur Höhle der Löwen gehen?
Ich weiß nicht.
Ich frage nur, da sitzen ja Investoren und ich glaube, die würden das Potenzial schon sehen, weil es gibt ja Potenzial, vor allem wenn es jetzt schon Auszeichnungen gibt und ja, könntest du dir sowas vorstellen oder sagst du, nee, das gebe ich nicht in Hände. Also ich habe das Problem, ich kann es von mir sagen, ich würde mein Magazin ungern an einen großen Verlag verkaufen, weil ich dann denke, dann geht halt der Spirit verloren oder das, was es ausmacht und diese Persönlichkeit drumherum?
Also aus der Hand geben werde ich es nicht. Dafür ist es mir viel, viel, viel zu wichtig. Das heißt aber nicht, dass wir nicht offen wären. Vielleicht kommt drauf an. Also sag niemals nie, bei ein bisschen Unterstützung. Ich werde aber als Kopf oder als, wie soll ich sagen, das ist mein Baby, ich werde immer vorne stehen. Sag aber niemals nie, Höhle der Löwen, haben wir uns tatsächlich auch schon überlegt, noch keine Zeit gehabt, weil wir müssen ja arbeiten. Das ist ja auch eine Zeitfrage, sich damit zu befassen. Grundsätzlich sagen wir nicht nein, aber ich werde immer dahinter stehen. Also selbst wenn wir da irgendwie Unterstützung bekämen, werde ich trotzdem noch für mein Produkt das sein, was ich bisher war.
Ich glaube, das ist dann auch eben die große Kunst oder dass man sich das nicht aus der Hand nehmen lässt. Ich meine, Ankerkraut war ja auch so, die waren klein und dann auf einmal kam der Investor, dann wurden sie groß. Das muss man dann abschätzen können irgendwie. Was ist denn so, wenn ich jetzt an Hamburg denke, du kommst ja aus Stuttgart, aber was ist denn in Hamburg, wo kann ich es denn trinken, wenn ich jetzt so unfassbare Lust auf diesen Drink verspüre? In welche Bars könnte ich gehen, um den zu probieren?
Also kaufen kann man die Flasche im Alsterhaus schon. Da freuen wir uns sehr. Da durften wir auch schon echt coole Aktionen machen, waren auch Teil der Christmas Shopping Night. Da haben auch, glaube ich, sehr viele Hamburger schon probiert, die da waren. Und in Bars sind wir zum Beispiel im Speisekai. Das ist ein sehr elegantes Restaurant mit Blick aufs Wasser, in der Sands Bar. Die kennen viele vom Sands Open Air. Da geht es richtig ab. Da gibt es coole Partys und an der Bar gibt es auch Lavabelle. Dann kann man Lavabelle in der Mars Bar genießen und im Café des Artistes da beim Thalia Theater.
Ah, okay. Ja, dann wissen wir ja alle, wo wir jetzt hingehen. Und welche Bar möchtest du noch erschließen hier? Also ich hatte ja die Jungs von Liquid Garden, haben wir ja vorhin schon gesehen. Grüße gehen raus, wenn sie zuhören. Das ist euer Drink.
Ja, tatsächlich im Liquid Garden will ich schon lange mal vorbeischauen, habe es noch nicht geschafft. Aber wenn ihr gerade zuhört, Ich komme gerne mal bei euch vorbei. Aber wir haben schon noch einige Pläne in Hamburg und ein paar Sachen sind fürs Frühjahr auch schon vorbereitet. Die darf ich jetzt natürlich noch nicht verraten, aber ab Frühjahr kriegen wir noch einige sehr, sehr coole Bars dazu.
Ah, und dann können wir vielleicht dann im Frühjahr nochmal das Geheimnis lüften und das nochmal zusätzlich auf unsere Webseite packen, damit wir alle finden, wo wir hingehen müssen. Und man kann ihn auch im Winter trinken. Also es ist jetzt kein Sommergetränk, oder?
Wir haben so viel verschiedene Rezepte. Also da gibt's mindestens die Hälfte kann man im Winter trinken. Wir haben auch ein Hot Lavabelle. Als Schuss in weißen Glühwein oder auch tatsächlich als heißen Cocktail und die ganzen anderen Cocktails, Negroni Sour, Gin Sour, die kann man alle auch super im Winter trinken. Gerade die Sense Bar, die Adrienne aus der Sense Bar, hat mir einen wunderschönen Wintercocktail gemixt mit Sahne und Zimt.
Oh.
Mit Lavabelle und Sahne und Zimt und der ist super. Super für die Winterzeit, passt perfekt an den Kamin. Ja. Der ist zwar kalt, aber der ist so richtig weihnachtlich. Mhm. Und wie gesagt, die ganzen Hot-Varianten, also kein reiner Sommerdrink.
Wir werden ja auch im nächsten Elbblick-Magazin ein Rezept von dir haben. Ich verrate es noch nicht, weil dazu muss man das Magazin dann lesen. Britta hat mir nämlich ein tolles Rezept von euch geschickt. Das werde ich veröffentlichen und dann, glaube ich, sind wir alle Fans.
Da müssen den alle nachmixen, weil der ist wirklich richtig lecker.
Ich habe ja gelernt von einem lieben Barkeeper, den ich kenne, dass man auch in einem Marmeladenglas, ein leeres Marmeladenglas nehmen kann, die Zutaten da rein tun und dann einfach mixen. Also man braucht kein hochwertiges Bar-Equipment, um einen Cocktail zu machen.
Je simpler, desto besser. Natürlich gibt es richtig fancy, hochwertige, coole Bars, die richtig krasse Dinge zaubern. Aber keep it simple, man kann auch zu Hause richtig leckere Cocktails mit sehr einfachen Zutaten machen.
Und dem Marmeladenglas.
Genau.
Vielen Dank. Mein Podcast geht nur 30 Minuten. Ich habe aber eine letzte Frage. Wir haben die Science Bar schon erwähnt, aber wo gehst du in Hamburg ganz gerne mal hin, wenn du hier bist in der Stadt? Wo kann man dich dann heimlich treffen, wenn man sagt, oh, vielleicht treffe ich ja Veronika beim Kaffee und Kuchen oder so? Gibt es so einen Ort, wo du sagst, da bin ich jedes Mal, wenn ich in Hamburg bin, muss ich da hin?
Ui, das ist sehr schwer, weil ich habe Hamburg so lieb gewonnen. Ich habe sehr, sehr viele Plätze, die mir gefallen. Tatsächlich bin ich immer bei meinen Gastronomen sehr gerne zu Besuch, die uns schon führen. Ich habe inzwischen aber ganz viele neue Gastronomen kennengelernt, wo ich auch immer bin. Also man kann mich eigentlich an sehr vielen Orten in Hamburg wieder treffen. Ich habe gar keinen so einen richtigen Stammplatz, sondern ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich bin überall gern.
Ja, das ist eine sehr diplomatische Antwort. Ich persönlich bin tatsächlich auch gerne in der Science Bar, aber ich bin auch gerne im Liquid Garden. Und es gibt ja wirklich fantastische Bars hier. Le Lion kennst du vielleicht auch?
Natürlich.
Ja, also es gibt sehr viele Bars und vielleicht tingeln wir dann einfach mal durch die Bars und gucken, wen wir alles so treffen, oder?
Super gerne. Also hier kann man sich wirklich verlieren an der Anzahl und an dem hohen Qualitätsstandard der Bars hier in Hamburg. Also ich bin verzaubert, auf jeden Fall.
Dann werden wir dich bald hier wiedersehen. Vielen Dank, dass du da warst. Und vielleicht machen wir Folge 2 im Frühjahr, wenn du mehr verraten kannst.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Das war eine weitere Folge Elbblick Podcast, der Podcast zum kostenfreien Stadtmagazin. Ihr findet unsere gedruckte Ausgabe Elbblick Magazin an über 150 Auslagestellen. Wir erscheinen dreimal im Jahr, im April, August und Dezember. Zudem haben wir noch einen kleinen handlichen Stadtguide in A6 und der erscheint im Februar, Juli und Oktober. Du fandest diese Folge spannend, langweilig oder hast noch offene Fragen? Dann schreib mir doch an nussin@elbblickmagazin.de. Hinter meinem Podcast und meinem Magazin steckt kein großes Team, sondern nur ich als One-Woman-Show. Deswegen werde ich deine Kritik oder Anmerkung persönlich lesen. Lass mir doch gerne eine Bewertung da, vielleicht bei Spotify oder Google. Und natürlich freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, Elbblick Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.